Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen, mein Name ist Sonja Kilian. Unter jedem Dach ein Ach. In anderen Worten ausgedrückt, in jedem Zuhause gibt es irgendwelche Sorgen. Doch was beim Nachbarn passiert, nehmen wir nicht unbedingt wahr. Das kann daran liegen, dass die Nachbarn mir nicht erzählen, wie es ihnen wirklich geht. Denn heute zeigen viele Menschen in den sozialen Medien nur ihre Schokoladenseiten. Darüber spreche ich heute mit Sabrina Dück und noch über manches andere mehr. Wir reden nicht nur über leichte Zeiten, sondern auch über Krisen. Es ist Sabrina ein Anliegen, ihren Alltag ehrlich mit anderen zu teilen. Ungeschminkt, so heißt ihre erste CD mit Liedern, die sie selbst geschrieben hat. Diese CD wollen wir vorstellen und auch andere Lieder, die sie geschrieben hat, und über Liedtexte ins Gespräch kommen. Schön, dass du da bist, Sabrina.
Dankeschön, ja.
Dein Leben verlief zunächst wie im Bilderbuch, so sagst du selbst. Mhm. Was gehört für dich da so dazu? Was siehst du als Bilderbuchleben?
Also ich habe mir schon immer vorgestellt, mal eine Familie zu haben, zu heiraten natürlich erst. Ein Haus zu haben mit Garten und einfach so dieses Bilderbuchleben, dass man so eine glückliche Familie hat und einfach froh zusammen ist und das Leben genießt zusammen.
Was ist daraus geworden in deinem Leben?
Also das ist auch so geworden erstmal, aber es gab dann eben diesen Knackpunkt oder diesen Wendepunkt, dass wir erfahren haben, dass unsere Jüngste eben sich nicht so entwickelt wie ihre Geschwister, auch nicht so wie andere Kinder. Und wir haben viele Untersuchungen gemacht und nichts ist bei rausgekommen, woran das liegt. Und das war für mich ganz, ganz schwer, weil ich immer gerne so einen Fahrplan habe in meinem Leben. Ich weiß gern, wo es lang geht, was auf mich zukommt, und habe jetzt auch so gemerkt, es hängt viel mit Kontrolle auch zusammen, dass ich gern weiß, was passiert und was ich zu tun habe oder zu lassen habe. Und das war in dem Moment nicht mehr möglich. Und das hat mir richtig den Boden unter den Füßen weggerissen, einfach nicht mehr zu wissen, was passiert jetzt und wo geht die Reise hin. Bei den ersten Untersuchungen habe ich noch gedacht, jetzt kriegen wir irgendwie einen Namen für diese Behinderung, für diese sehr starke Entwicklungsverzögerung. Und dann weiß man, was man machen muss. Ja, dann hat man einen Namen, dann nimmt man Medikamente oder macht irgendwelche Therapien und dann wird das wieder normal.
Das war dann aber nicht so. Es ist geblieben.
Ja.
Und gab es irgendwann noch eine nähere Diagnose oder blieb das so einfach Entwicklungsverzögerung?
Ja, das blieb einfach so. Es steht auch jetzt immer noch auf den Berichten globale Entwicklungsverzögerung. Also man muss sich vorstellen, sie wird jetzt 9 und ist aber, ich sage immer, ein Baby im Körper eines Kleinkindes. Die Motorik ist so weit ausgebildet, dass sie laufen kann, was auch sehr schön ist, aber der Verstand ist eben noch nicht so weit. Da ist keine Gefahreneinschätzung und ja, sie versteht schon einiges, aber sie spricht zum Beispiel auch nicht, kann uns nicht richtig mitteilen, was ihre Bedürfnisse sind, weiß auch selber manchmal nicht, was sie möchte, weint dann und ich weiß genau, sie braucht was zu trinken und wir müssen sie tatsächlich festhalten und ihr Wasser geben und dann merkt man richtig, wie es Klick macht. Ah, ich habe ja Durst, ich brauche ja Wasser. Und ja, das ist schon sehr herausfordernd immer wieder, wobei ich sagen muss, mit dieser keine Diagnose habe ich mich inzwischen abgefunden, weil ich gemerkt habe, es gibt ganz viele keine Diagnose. Und es würde mir jetzt nichts bringen, irgendeinen Namen zu wissen, ohne dann entsprechend Therapien zu bekommen, die darauf spezialisiert sind.
Ihr habt ja auch vieles Verschiedenes ausprobiert.
Ja, genau. Wir haben viele Untersuchungen gemacht, mehrmals in der Uniklinik, auch über Nacht, und Muskelbiopsie, MRT und all diese Sachen, Blutentnahme, auch unser Blut untersucht. Ja, sie macht jetzt viele Therapien, macht auch kleine Fortschritte, aber es ist eben nicht dieses, wie ich anfangs hoffte, man macht A, B, C und dann ist es wieder alles in der Reihe.
Dass sich das irgendwie reparieren lässt.
Ja, genau.
Du hast auch im ERF schon mal darüber gesprochen. Mhm. Du warst hier schon mal in einer Sendung Unperfekt geliebt.
Genau.
War da der Titel. Für diejenigen, die diese Sendung verpasst haben, kannst du da noch mal so ein bisschen erzählen, was oder wie euer behindertes Kind euer Leben verändert hat? Das war ja, sie ist euer drittes Kind, die dritte Tochter.
Ja.
Und da war ja dann doch einiges anders als bei den ersten zweien. Was hat sich geändert?
Also da hat sich sehr viel geändert, weil die anderen haben sich ja, ich sag mal, normal entwickelt oder ja, so wie die meisten Kinder sich entwickeln. Und mit Lotta war im Grunde alles auf den Kopf gestellt. Es gilt dann, Therapien rauszusuchen, was ist richtig, zu welcher Zeit, wann macht man eine Pause. Sie braucht sehr viele Hilfsmittel. Das ist dann ein Pflegebett oder ein besonderes Dreirad, mit dem sie fahren kann, mit Stange und Bremse hinten dran. Also es hat sich im Grunde sehr, sehr viel geändert, weil auch unser Leben sich jetzt immer wieder anpassen muss an ihr Tempo, sei das im Alltag oder auch im Urlaub, dass wir einfach gucken müssen, was ist mit ihr möglich und wo müssen wir uns einfach als Familie auch einschränken oder neu sortieren oder neue Wege suchen, um auch den Größeren gerecht zu werden, um uns als Ehepaar gerecht zu werden. Also es ja, hat sich ganz stark geändert, würde ich mal sagen.
Wie erlebt ihr das von außen? Wie gehen andere Menschen damit um? Eure Freunde zum Beispiel?
Also ich habe schon manchmal gehört, dass sich Freunde abwenden, wenn ein behindertes Kind in der Familie ist. Das ist bei uns gar nicht. Also
aus welchem Grund dann? Weil das
ja, weil sie da, damit nicht klarkommen, diese Last zu erfahren oder auch das auszuhalten, wenn darüber gesprochen wird, weil auch vielleicht manches nicht mehr möglich ist, habe ich auch schon gehört. Ja, ihr könnt ja nicht mehr das und das. Und das ist bei uns nicht so. Also wir haben wirklich gute Freunde, die auch für uns beten, die für uns da sind, auch gerade unsere Familie, die uns einfach unterstützen.
Was ist dir denn so die liebste Unterstützung?
Die liebste Unterstützung neben dem Gebet ist wirklich ganz praktisch, wenn uns jemand einfach Lotta mal ein bisschen abnimmt oder ja, uns da so ein bisschen Freiraum schafft. Ich habe das auch in der Gemeinde kommuniziert, wie wichtig das für uns ist, wenn einfach mal jemand nach dem Gottesdienst sie mal 10 Minuten nimmt und wir können mal beim Gemeindekaffee dabei sein und ja, einfach mal 5 Minuten in Ruhe reden, ohne hinter ihr her rennen zu müssen. Also das ganz praktische Dinge sind mir echt am liebsten.
Das kann ich mir vorstellen. Wie seid ihr selbst damit umgegangen? Mit physischem und psychischem Stress durch die veränderte Lebenssituation?
Also wir haben beide Mentoren oder ich hatte auch Therapie, die uns da unterstützen. Bei mir war es sogar so, dass ich zwischendurch auch Tabletten genommen habe, ein Antidepressivum, weil es einfach nicht mehr möglich war ohne. Und immer wieder Gespräche. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Wir miteinander als Paar, aber eben auch mit anderen, die das von außen sehen. Was mir in den letzten Jahren am meisten hilft, ist ein Gebetskreis, der sich gebildet hat in der evangelischen freien Gemeinde hier in Wetzlar für Eltern oder beziehungsweise Mütter sind wir, die behinderte oder chronisch kranke Kinder haben. Und das ist einfach ein wertvoller Kreis, ein wertvolles Zusammensein, weil man gar nicht viele Worte machen muss. Man muss nicht erklären. Die anderen wissen genau, worum es geht, sei es in Kontakt mit Krankenkassen oder Fragen, was die Schule angeht oder der Alltag. Man wird sofort verstanden und es tut richtig, richtig gut, zusammen zu beten, sich auszutauschen und auch mal miteinander zu weinen, kleine Erfolge miteinander zu feiern. Ja, das ist sehr wertvoll.
Du hast gesagt, du hast ein Antidepressivum genommen. Wo war der Punkt, dass du gemerkt hast, das ist jetzt nötig, es geht nicht mehr ohne? Das ist jetzt wirklich nicht nur eine kleine depressive Verstimmung und nicht nur ein bisschen Stress, der vorbeigeht.
Das kam eigentlich erst nach der Zeit, wo es, also es ging mir schon mal schlechter, als wir das so herausgefunden haben. Ich würde auch sagen, dass das da eine depressive Verstimmung war, aber ganz schlimm war es für mich in der Corona-Zeit, als ich alle Kinder zu Hause hatte. eine Fünftklässlerin, eine Erstklässlerin und ein behindertes kleines Mädchen. Und ich habe so gemerkt, jetzt ist meine Kraft total am Ende. Ich war ganz viel am Weinen. Ich konnte viele Entscheidungen nicht mehr treffen. Ich war einfach sehr, sehr erschöpft. Und dazu kam, dass ich dann wirklich auch gedacht habe, ach Jesus, willst du nicht einfach wiederkommen und uns abholen? Und ich habe diese Last nicht mehr, diese Last der Entscheidungen, diese Last, irgendwie so zerrissen zu sein zwischen der Familie, zwischen uns als Ehepaar. Das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt geht's nicht mehr weiter.
Hast du dir dann Hilfe geholt?
Ja, genau. Ich bin dann erstmal zur Ambulanz, zur psychologischen und habe gefragt, was denn für mich die richtige Therapieform ist. Und mir wurde dann eine Verhaltenstherapie empfohlen und die habe ich dann angefangen.
Wie gut, dass du das gemerkt hast. Oder gab es da auch Menschen, die dir das dann empfohlen haben, die von außen dich gesehen haben und gesagt haben, hey, du bist nicht mehr die Alte, jetzt musst du was unternehmen?
Das war schon eher von mir oder auch familienintern, so von außen weniger. Also schon, dass die Leute gemerkt haben, mir geht's nicht gut oder gefragt haben, was ist los mit dir, aber nicht so direkt, hier, du bräuchtest jetzt eine Therapie.
So tief konnten andere auch wahrscheinlich nicht blicken.
Ja, es war auch in der Zeit, waren auch viele einfach mit sich selber beschäftigt. Das war für jeden irgendwie eine schwierige Zeit mit diesen ganzen Regeln und Einschränkungen.
Während Corona, ja.
Ja, genau. Mhm.
Du bist ein gläubiger Mensch. Mhm. Du vertraust darauf, dass es da einen Gott im Himmel gibt, der alles das sieht, alle deine Sorgen, Nöte, der dein Leben in der Hand hat, der alles in der Hand hält auf dieser Welt. Und du hast auch mit diesem Gott gesprochen, warst mit ihm unterwegs. Er war in deinem Leben ganz eng. Aber es gab auch Situationen, da hattest du keine Kraft mehr für Gebet. Mhm. Wie kam das? Oder wie hat sich das dann angefühlt?
Ja, also das war auch was ich mit einer Therapeutin, mit einer anderen Therapeutin noch besprochen habe, dass ich einfach gesagt habe, ich schaff's nicht zu beten, ich schaff's nicht, die Worte zu formulieren. Mein Kopf ist, da ist so ein Durcheinander. Und das fiel mir irgendwie schwer, weil Beten gehört zum Christsein dazu. Und da gibt's eigentlich zwei so Punkte, die mir da geholfen haben. Einmal hat jemand aus meiner Gemeinde gesagt, weißt du, wenn man nicht mehr beten kann, dann können andere für einen beten und ich werde das jetzt tun. Das hat mir sehr geholfen, das Wissen, dass einfach andere für mich beten. Und meine Therapeutin hat gesagt, zu der Zeit hatte ich auch eine gläubige Therapeutin, die hat gesagt, weißt du, denkst du denn, oder wir sind per Sie, denken Sie denn, Gott muss das formuliert haben, muss das für Gott ausformuliert sein. Und das hat mich total ins Nachdenken gebracht und gedacht, ich muss Gott nicht irgendwelche Worte formulieren, weil er mich ja besser kennt als ich selber. Und er kennt meine tiefsten Gedanken. Und deswegen lege ich ihm jetzt einfach so meinen Wirrwarr im Kopf vor die Füße. Und er sortiert sich das raus.
Und auf diese Weise konntest du dann doch mit ihm verbunden bleiben.
Ganz genau.
Aber irgendwann ist das wieder zurückgekommen, dass du wieder mehr Worte gefunden hast. Mhm. Wie kam das und wie hat sich das dann angefühlt?
Ja, wie kam das? Das war einfach so ein Prozess, wo ich gemerkt habe, okay, es geht mir langsam wieder besser. Ich werde wieder stabiler psychisch. Ich kann mich wieder ein bisschen mehr konzentrieren. Manches geht jetzt noch nicht. Ich kann zum Beispiel immer noch sehr schwer lesen, fehlt die Konzentration. Aber es wurde so langsam besser und ich habe gemerkt, okay, das geht wieder und ich kann wieder formulieren. Und meine Lieder sind ja auch ein Ausdruck dessen, dass ich einfach Gott sage, ich verstehe es nicht, ich kann es nicht begreifen, ich hätte es gern anders. Und das Schöne ist, dass ich in dieser Zeit gemerkt habe, dass das Gebet kein Monolog ist. Also, dass mir Gott wirklich geantwortet hat durch Gedanken, die mir kamen, wo ich gedacht habe, das ist jetzt seltsam, dass ich diesen Gedanken habe, ob der von Gott kommt. Und dann habe ich angefangen, Gedanken aufzuschreiben. Aus einigen habe ich ja auch ein Lied gemacht, wo ich wirklich diese Gedanken so zusammengepackt habe und gemerkt habe, hey, Gott spricht tatsächlich. Und das war und ist eine sehr schöne Erfahrung, die ich aus dieser Zeit habe und die ich auch jetzt noch habe.
Du hast die Musik erwähnt und dass du da Worte gefunden hast, geschrieben hast aus deiner Seele. Ja, warst du schon immer musikalisch? Hast du als Kind schon gesungen oder sogar Lieder gedichtet?
Also ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Wir singen alle gern. Wir haben als Kinder sonntags hatte Papa Gitarre gespielt. Wir haben gesungen. Ich bin neulich von meinen Eltern nach Hause gefahren und mir fielen diese ganzen Kinderlieder wieder ein. Und ich habe die alle meiner Tochter auf dem Rücksitz vorgesungen. Sie hat mit großen Augen gestaunt.
Oder mit großen Ohren.
Genau, mit großen Ohren zugehört. Und ja, ich habe einfach gedacht, das sind so Schätze, die da drin sind. Wir haben, wie gesagt, als Familie gern gesungen. Ich habe im Jugendchor gesungen, im gemischten Chor. Musik ist einfach ein ganz, ganz großer Teil meines Lebens schon immer gewesen. Ich habe als Teenager auch mal so ein bisschen versucht, Lieder zu schreiben. Ja, das waren so die ersten Gehversuche, sage ich mal. Und ja, jetzt eben immer mehr, dass es ein großer Teil meines Lebens ist.
Du hast eine CD auch sogar zusammengestellt. So viele Lieder hast du schon geschrieben. Zwei CDs.
Zwei Alben mittlerweile.
Und die erste heißt Ungeschminkt. Mhm. Was sind da die Themen?
Ja, das ist noch entstanden in der Zeit, wo einfach noch ganz viel Ungewissheit war, wo das sich gerade so rausgestellt hat mit Lotta. Und da habe ich ganz viele Lieder geschrieben, die mir geholfen haben, das zu verarbeiten oder damit umzugehen. Ein Lied, Wenn alles anders kommt, es war eins so der ersten, wo ich einfach aufgeschrieben habe, was so meine Vorstellungen vom Leben waren und wie das sich das entwickelt hat und wie ich aber trotzdem gemerkt habe, dass Gott da ist an meiner Seite. Dann auch Lieder über die Kinder. Ich habe, als ich gemerkt habe, okay, da wird langsam ein Album draus, dann habe ich gesagt, für meine großen Töchter muss unbedingt auch jeweils ein Lied dabei sein. Und dann sind einfach Lieder über den Glauben, wie ich meinen Glauben lebe oder was mir wichtig ist. Oder ja, der Neid ist zum Beispiel auch dabei, was so die Herausforderungen in meinem Leben sind.
Wir wollen jetzt ein Lied hören von dir, Sabrina Dück, Wenn alles anders kommt.
Es geplant, als ich mir gedacht. Und wenn alles unklar ist und aus hellem Licht wird die Dämmerung der Nacht, dann bist du Herr an meiner Seite, weil du nicht nur bei dem bist, der lacht. Du führst mich durch das dunkle Tal und trägst mich in der tiefsten Nacht. Hatte mir schon überlegt, wie wird alles mal sein, kenn den Straßenverlauf. Doch jetzt nichts mehr zu erkennen, wie wird es weitergehen, was fängt an, was hört auf. Bleib du Herr an meiner Seite, weil du nicht nur trägst mich in der tiefsten Nacht. Deinen Weg versteh ich nicht und oft würde ich lieber meinen Weg gehen. Deine Überdimension begreife ich nicht, kann sie noch nicht verstehen. Doch du bist Herr an meiner Seite. Verstand bringt mich nicht weit. Sorgen rauben mir nur letzte Funken an Kraft. Will in deine Arme fallen, wag den Kontrollverlust, den Vertrauen nur schafft. Und du bist Herr an meiner Seite, weil du nicht nur bei dem bist, der lacht. Du führst mich durch das dunkle Tal und trägst mich in der tiefsten Nacht. Du führst mich durch das dunkle Tal und trägst mich in der tiefsten Nacht, bis der neue Tag erwacht.
Das war das Lied »Wenn alles anders kommt« von Sabrina Dück. Du hast viele Lieder geschrieben, wo du das so verarbeitest, was dir passiert ist, womit du dich auseinandersetzt. Und du hast auch Auftritte, wo du singst. Wie ist das dazu gekommen?
Ja, das ist ziemlich spannend, die Geschichte. Als wir das letzte Interview hatten, 2019.
Im ERF.
Im ERF hier, genau. Da waren diese Lieder noch im Entstehen. Dieses Album war noch im Entstehen. Und es war eigentlich so, dass ich gedacht habe, Hauptsache die Lieder haben irgendwie so ein Zuhause. Naja, dann haben wir uns überlegt, okay, wir machen mal ein Album, verkaufen das, damit wir die Kosten für die Aufnahmen wieder reinbekommen. Mehr war da jetzt noch nicht. Ich hatte ein, zwei Freundinnen, die mir das quasi schon prophezeit haben, die gesagt haben, ich sehe dich schon auf Frauenfrühstückstreffen. Und da habe ich gesagt, ich glaube, du spinnst. Und
warum?
Ja, das war für mich irgendwie so weit weg, so fern. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass ich irgendwann vor Leuten singe mit meinen eigenen Liedern.
Du warst bis dahin kein Bühnenmensch.
Schon, aber im Team. Also gerne mit Anspiel, wie gesagt, im Chor. Das schon oder als Familie zusammen zu singen, aber so alleine da vorne stehen. Ja, und dann ist es im März so gekommen, dass mein Schwager an Krebs verstorben ist und meine Schwester sollte eigentlich auf einem Frauenfrühstück die musikalische Begleitung machen, ja, ein paar Lieder singen. Und sie hat gesagt, sie kann das nicht, ist auch absolut logisch. Und sie sagte, meine Lieder würden so gut zum Thema passen, ob ich mir vorstellen könnte, da zu singen. Und dann habe ich gesagt, okay, probiere ich mal 3 Lieder. Und ja, das war... Das war so schlimm, dass ich gesagt habe, das mache ich nie wieder. Ich habe mich, ich habe mir die Liedtexte ausgedruckt, weil ich dachte, ich bräuchte die als Sicherheit. Aber ich habe mich dann so dran entlang gehangelt, dass ich mich dann doch irgendwie versungen habe und die hohen Töne nicht getroffen habe. Und also ich habe gesagt, das mache ich nie wieder. Das war mir so unangenehm. Und dann kam eine Frau auf mich zu, die auf diesem Frauenfrühstück als Gast war und sagte, deine Lieder haben mich so berührt und könntest du nicht bei uns in der Gemeinde zum Jahresfest ein Konzert geben? Oh, ich habe gesagt, ich muss erstmal lange darüber nachdenken, weil ich ja eigentlich schon abgeschlossen hatte damit und habe dann nachgedacht und gebetet und nochmal andere gefragt und habe gesagt, okay, ich mache das. Weil ich aber auch wusste, das hat sie mir dann erzählt, dass das meine Heimatgemeinde ist. Also die Gemeinde, in der ich als Kind war, in der ich aufgewachsen bin. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich mich irgendwo traue, dann da. Und ich weiß noch, wie ich da hingefahren bin und in den Raum kam und dann die Leute gesehen habe. Ich habe zu meiner Schwester gesagt, was machen die ganzen Leute hier? Und sie hat gesagt, ja, die wollen sehen, was aus dir geworden ist. Und es war so ein wunderschöner Abend. Es war wie so eine herzliche Umarmung. Alle waren so aufmerksam und haben mich danach so ermutigt. Und dann kam so dieser Gedanke, ist es vielleicht doch was, was weitergehen könnte? Und an diesem Abend war jemand, die gesagt hat, würdest du auch mal in unsere Gemeinde kommen? Und dann war ich da zu einem Frauenabend und dort war jemand, die gesagt hat, ach, könntest du mal zu uns kommen? Und ich habe am Anfang gar keine Werbung gemacht. Also eigentlich bis letztes Jahr habe ich keine Werbung gemacht und bin immer von einer Gemeinde in die nächste eingeladen worden. Und es hat ganz lange gedauert. Ich habe am Anfang, also die ersten 2, 3 Jahre immer noch gedacht, was machst du hier eigentlich? Warum stehst du hier auf der Bühne? Du hast keine musikalische Ausbildung, du bist keine ausgebildete Sängerin, stehst hier mit deinem Playback und erzählst aus deinem Leben. Mittlerweile ist es so, dass ich mich wirklich auch freue. Ich bin immer noch sehr aufgeregt, aber ich denke, das ist der Platz gerade, wo Gott mich haben will. Das merke ich so in den letzten Monaten und Jahren immer mehr.
Du nennst das Erzählkonzerte. Mhm. Was erzählst du?
Also am Anfang waren es noch nur Konzerte. Da habe ich von der ersten CD alle Lieder gesungen und von dem zweiten Album auch schon mal so 2, 3. Und ich habe gemerkt, es strengt mich einfach unheimlich an. 12, 13 Lieder hintereinander ohne eben diese Ausbildung. Und ich habe gemerkt, es gibt irgendwie noch mehr, was ich gern sagen würde. Also mehr über mein Leben, mehr über den Glauben, mehr über das, was ich mit Gott erlebt habe. Und Erzählkonzerte sind im Grunde jetzt eine Mischung aus einem Vortrag und einem Konzert. Ich würde mal sagen, fast 50-50. Ich erzähle immer ein Stückchen, singe dann ein Lied und erzähle wieder weiter. Verbinde Themen des Glaubens mit meinem Alltag. Es gibt biblische Impulse. Ja, das ist so eine Mischung.
Du zeigst dich ehrlich und verletzlich. Das ist dir auch wichtig. Wie kommt das an?
Das kommt sehr gut an. Also bei meinem letzten Konzert, da ist was passiert. Das ist mir zum Glück oder ja, für, also ich habe es als Glück empfunden, dass es bisher nicht passiert ist, dass mir tatsächlich die Tränen liefen. Und ich mir die Nase schneuzen musste während des Konzerts. Es war mir so ein bisschen unangenehm. Und ich habe nachher gemerkt, dass das wie so ein Türöffner war. Also ich habe immer auch mal, dass Leute mal kommen, mal 2, 3 Leute und sagen, ach, wie sie das gefunden haben, wie gut ihnen das getan hat. Aber also da kamen so viele Leute auf mich zu, die die das einfach bewegt hat. Und ich habe gedacht, das wird wahrscheinlich dazu beigetragen haben, dass ich da echt weinen musste und mich da so verletzlich gezeigt habe.
Heute sieht man auch viele Hochglanzurlaubsfotos auf Instagram und auf anderen Plattformen. Wie kann man denn generell damit umgehen, mit dem Ehrlichsein? Was ist überhaupt ehrlich, wenn man alles zeigt oder wenn man nur das Negative zeigt?
Also ich bin ja auch auf Insta, ich versuche, eine gute Mischung zu bekommen. Ja, es gibt natürlich, dass ich das Schöne teile und die schönen Momente. Und es gibt auch Momente, wo ich ein Foto lösche oder ein Video, weil ich denke, nee, das will ich jetzt nicht zeigen. Es gibt aber auch die Bilder, die Videos, die Aussagen, wo ich einfach ganz klar mitteile, es ist nicht alles Sonnenschein. Und auch diesem Trend entgegenzuwirken, wobei ich das Gefühl habe, es wandelt sich auch so ein bisschen, dass man eben nicht nur Hochglanz zeigt und diese unsauberen und unordentlichen Türen geschlossen hält. Auf meinen Konzerten versuche ich auch immer Mut zu machen, ehrlich zu sein, offen zu sein, weil das eben eine Verbindung schafft, diese Verletzlichkeit. Man muss nicht überall alles thematisieren und ausbreiten. Ich glaube nicht, dass überall der geeignete Ort ist, aber es ist gut, wenn man jemand hat, wo man das machen kann. Und wenn das nur 1, 2 gute Freundinnen sind, wo man sagt, ey, mir geht's gar nicht gut und ich brauche Unterstützung oder ich muss mich einfach mal ausweinen bei dir. Also das ist mir ganz wichtig, dass wir da miteinander offen umgehen, auch in unseren Gemeinden. Das entdecke ich auch immer mehr, dass man da so in der Gefahr steht, nur die Gebetsanliegen zu nennen, die dann schon gut hinter sich gebracht sind, die gut geworden sind. Und in dieser Phase, in der man so zweifelt und in der man Gott nicht versteht und mit ihm hadert, das wird dann manchmal ausgeklammert. So, ich kann erst ein Zeugnis geben, wenn Gott das geklärt hat, oder wenn das für mich irgendwie zum Guten gewandelt wurde.
Wann würdest du sagen, sollte man tatsächlich Dinge für sich behalten?
Auf jeden Fall dann, wenn sie andere betreffen. wenn ich, also das ist auch so ein Punkt, wo ich jetzt gerade mit jemand drüber gesprochen habe, wo ich gesagt habe, wenn du mir etwas erzählst von jemand, weil es dich betrifft, weil du verletzt wurdest oder weil es dich einfach beschäftigt, dann höre ich dir gerne zu. Wenn du mir Sachen erzählst, nur damit du das jetzt erzählt hast von dem anderen, nach dem Motto, hast du schon gehört, weißt du schon, das belastet mich, das möchte ich auch nicht hören. Und das ist auch, ja, natürlich passiert mir das auch, da nehme ich mich nicht raus, aber das ist was ich lernen möchte, wo ich einfach sage, das behält man für sich. Oder eben zu gucken, in welchem Rahmen ist es denn jetzt gerade, wenn ich fremde Menschen anspreche und ihnen gleich mein Innerstes offenbare, das kann auch sehr unangenehm für andere sein, die gar nicht wissen, wie soll ich jetzt damit umgehen. Also es muss schon auch Vertrautheit da sein. Aber ich, wie gesagt, ich bin gerne dafür, ich werbe gerne dafür, dass man über den Smalltalk hinausgeht.
Aber ein interessanter Aspekt, den du genannt hast, nicht jedem alles erzählen. Es kommt auch darauf an, wem man jetzt etwas erzählt.
Ja, und was ist die Motivation? Es gibt ja diese Siebe, ne? Ist es nützlich? Ist es wahr? Ich weiß nicht, was das dritte war. Aber dass man irgendwie auch so ein bisschen filtert, was erzähle ich denn hier gerade? Erzähle ich es, weil ich jetzt über den anderen schlecht reden will und mich in ein besseres Licht drücke? Oder ist es wirklich was mich belastet, wo ich vielleicht auch Rat suche, wo ich sage, hey, ich komme da nicht weiter mit dieser Person oder mit dieser Situation, wo man vielleicht auch, ja, wo man dann auch offen ist vor Korrektur vielleicht, ja.
Hast du schon Dinge weitergegeben, bei denen du im Nachhinein dachtest, hätte ich doch lieber nicht machen sollen?
Ja, das kommt natürlich vor. Also, dass ich auch was über andere gesagt habe, wo ich gedacht habe, nee, das war jetzt erstens nicht nötig und zweitens auch nicht richtig, das zu sagen.
Oder auch von dir selbst?
Oder auch von mir selbst, ja. Dass ich nachher gedacht habe, auch irgendwie war das jetzt ein bisschen zu viel von mir in diesem Rahmen, ja.
Wie redest du mit Gott? Bist du da total offen oder gibt es da auch manchmal Situationen, wo du sagst, da habe ich jetzt gar keine Lust, mit Gott drüber zu reden?
Es gibt manchmal die Situation, dass ich sage, ich kann gerade nicht beten. Gott kennt meine Gedanken, aber ich hader gerade so mit einer Situation. Das ist wie wenn ich mit einer Person irgendwie, ja, da fällt es manchmal schwer, irgendwas zu sagen. Trotzdem sehe ich Gott als meinen Schöpfer und trotzdem weiß ich, er liebt mich. Aber ich schaff's gerade nicht. Dann betet oft mein Mann für mich. Ja, aber sonst sage ich Gott alles. Also ich nehme mir da auch die Psalmen zum Vorbild. Da hält auch keiner die Hand vor den Mund. Ich sage auch Gott ganz konkret, was ich richtig doof finde, was ich nicht verstehe, was ich anders machen würde. Und das sage ich auch in meinen Konzerten immer, Gott will ja Beziehung zu uns. Und wenn ich Beziehung zu jemand will, dann ist es mir wichtig, was er im Innersten fühlt. Dann will ich nicht nur hören, ja, das hast du toll gemacht und da geht's mir gut oder da geht's mir schlecht, sondern dann will ich ja wirklich an den Knackpunkt, dann will ich wissen, was beschäftigt dich. Und Gott will auch wissen, was beschäftigt mich. Er weiß es natürlich, aber er möchte es auch hören. Und deswegen lasse ich da auch alles raus, ja.
Wir haben noch ein zweites Lied von dir ausgesucht. Das Lied von Sabrina Dück, das wir jetzt hören werden, heißt »Seine Gedanken sind gut«.
Wenn man sich so seine Pläne macht, im Alltagshamsterrad rennt, es kommt plötzlich anders als gedacht, was die Tage in vorher und nachher trennt. Dann gilt Gottes Verheißung und er lässt manchmal Wunder geschehen. Seine Gedanken sind gut, ja, er hat Frieden für dich bereit, deine Wege sind ihm wohl bekannt. Seine Gedanken sind gut, Zukunft und Hoffnung für alle Zeit, denn er hält dich in seiner Hand.
Du weißt nicht, warum es so kam. Und du weißt nicht, was daraus wird. Bist verzweifelt, wütend, deprimiert. Bist mutlos oder schlicht verwirrt. Dir gilt Gottes Verheißung. Und er lässt manchmal Wunder geschehen. Seine Gedanken sind gut. Ja, er hat Frieden für dich bereit. Deine Wege sind ihm wohl bekannt. Seine Gedanken sind gut. Zukunft und Hoffnung für alle Zeit. Denn er hält dich in seiner Hand. Geborgen. Auf sein Wort kannst du bauen, in Freude und in Sorgen, dich jemand vertrauen. Seine Gedanken sind gut, ja, er hat Frieden für dich bereit, deine Wege sind ihm wohl bekannt. Seine Gedanken sind gut, Zukunft und Hoffnung für alle Zeit, denn er hält dich in seiner Hand. Er hält dich in seiner Hand.
Wir haben ein Lied von Sabrina Dück gehört. Seine Gedanken sind gut, lautet der Titel. Du meinst damit sicher Gottes Gedanken, Sabrina.
Ja, natürlich, genau.
Wie bist du zu dem Lied gekommen?
Ja, ich habe ja eben schon von meiner Schwester gesprochen und dieses Lied habe ich für sie geschrieben. Und zwar hat sie einige Zeit, nachdem ihr Mann verstorben ist, durch, ja, man könnte Zufall sagen, ich nenne es ein Wunder, ihren Freund aus Kindheitstagen wieder getroffen. Und sie rief mich irgendwann an und sagte, du, ich habe ihn wieder getroffen, wir haben uns ja Jahre nicht gesehen und ja, es hat irgendwie, ich weiß nicht, ob sie es gesagt hat, es hat Zoom gemacht oder ob ich mir das so gemerkt habe für mich. Also auf jeden Fall, ja, haben sie gewusst, sie gehören zusammen und es ist ja fast wie im Film. Ne? Und als sie geheiratet haben, da haben sie sich diesen Vers ausgesucht. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte gerne, wenn ich es schaffe, ein Lied für die beiden schreiben. Und habe eben diesen Vers genommen, zudem eine Aussage der neuen Schwiegermutter meiner Schwester, die gesagt hat, das ist doch ein Wunder, dass die beiden sich getroffen haben. Und habe das Lied für sie geschrieben. Und diese, ja, diese erste Strophe ist auch wirklich aus diesem Lied für die Hochzeit. Und ich habe dann gedacht, dieses Lied spricht einfach so in meine Situation und steht quasi auch so über meinem Leben. Trotz allem sind Gottes Gedanken gut. Das merke ich immer wieder. Bei allem Hadern, bei allen Herausforderungen steht das so wie so ein Fazit unten drunter oder so eine Überschrift oben drüber. Und ja, die zweite Strophe, die war sehr persönlich für die beiden. Die habe ich dann nochmal geändert, damit die wirklich auch passt. Die Ansprache im Refrain war auch eine andere, die war in ihr, ne? Seine Gedanken sind gut, er hat Frieden für euch bereit. Das habe ich dann auf Einzahl auf dich, um ja, den Zuhörer auch anzusprechen.
Wenn du das singst, vermute ich, dass du es auch dir selbst zusingst.
Ja, auf jeden Fall. Eigentlich immer wieder die Lieder, die ich singe, singe ich mir zu. Auch das, was ich in den Erzählkonzerten erzähle, das ist ja nicht so, dass ich sage, ah, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich habe das jetzt gelernt und jetzt weiß ich das und jetzt sage ich euch das, sondern ich nehme die Leute immer mit rein in den Prozess, den ich gerade ja, mache. Und ich habe im letzten Konzert gesagt, das Lied, das ich euch jetzt singe, das ist 7 Jahre alt und es ist immer noch aktuell. Und ja, das singe ich mir immer wieder zu.
Wenn jemand dir etwas Persönliches erzählt, etwas Schwieriges, von einer schwierigen Situation, einer Krise. Was gibst du dann der Person mit oder wie tröstest du sie? Hast du da so deinen Weg gefunden?
Ich glaube, dann geht es nicht so um meinen Weg, dann geht es um den Weg der Person. Das ist was, was ich auch gelernt habe, dass manchmal Worte auch falsch oder zu viel sein können. Manchmal ist es auch eine Umarmung. Wir Christen sind auch schnell dabei, mit irgendwelchen Bibelversen zu kommen. Ja, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das ist eine Wahrheit, aber das kann ich über mich sagen. Das kann ich für mich so empfinden, aber das kann ich nicht dem anderen so überstülpen. Deswegen versuche ich auch immer so ein bisschen herauszufühlen, was braucht die Person oder auch zu fragen, brauchst du jetzt eine Umarmung, brauchst du einen Rat, sollen wir zusammen beten? Manchmal habe ich auch schon mal eins meiner Lieder geschickt, wenn ich das Gefühl hatte, okay, das passt, oder ein anderes Lied von anderen Interpreten. Manchmal passt es auch, ein Bibelvers zu sagen, aber da muss man echt so, finde ich, ein bisschen feinfühlig sein und nicht mit der frommen Keule eins überbraten.
Schauen, was dem anderen gut tut und da sich reinfühlen. Ja. Du kannst dich wahrscheinlich auch gut reinfühlen, anderen fällt es schwerer, wenn sie nicht ähnliche Dinge erlebt haben, aber deine Idee, dann einfach zu fragen, was tut dir jetzt gut, wie kann ich dir helfen, die finde ich auf jeden Fall praktikabel. Und dann kann man für eine andere Person zu einem Engel ohne Flügel werden.
Richtig.
Du hast ein Lied geschrieben, das genau so heißt. Mhm. Engel ohne Flügel. Das wollen wir dann zum Abschluss noch spielen. Ich danke dir, Sabrina, für deine Zeit heute.
Ja, ich danke auch.
Für deine Ehrlichkeit, das ist nicht selbstverständlich, für die persönlichen Einblicke auch in dein Leben. Ungeschminkt hat Sabrina Dück über ihr Familienleben berichtet und darüber, wie sie mit ihren physischen und psychischen Grenzen umgeht. Man kann sie einladen zu Veranstaltungen und Gottesdiensten. Sie gestaltet Erzählkonzerte zu verschiedenen Themen. Die findet man auf ihrer Homepage. Genauso wie ihre Musik zum Direkthören oder auf CDs zum Bestellen. Den Link dazu finden Sie in unserer Audiothek auf erfplus.de/dasgespräch. Mein Name ist Sonja Kilian und an der Technik war für uns Till Heimer. Ich verabschiede mich aus dem Studio und wünsche Ihnen noch segensreiche Momente mit unserem Programm auf erfplus.
Freundliches Wort zur richtigen Zeit, eine Umarmung ohne Aufforderung, eine wohlige Wärme macht sich in mir breit, eine letzte Träne rollt davon. Zuckerguss, genieß das Leben und hab Spaß. Engel ohne Flügel, Menschen, die einfach sehen, was andere nicht beachten, die
verstehen. Engel ohne Flügel schickst du uns, die mit ihren Worten Balsam sind. Engel ohne Flügel schickst du uns. Und wenn ich Acht geb und wenn ich spür, dass du mich heut gebrauchen kannst, lass mich dein Engel sein und gib du mir deine Kreativität, deinen Glanz. Engel ohne Flügel, Menschen, die einfach sehen, was andere nicht beachten, die ohne Worte verstehen. Engel ohne Flügel schickst du uns, die mit ihren Worten Balsam sind. Engel ohne Flügel schickst du uns, Engel ohne Flügel schickst du uns.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die erfplus-App oder im Digitalradio DAB+. erfplus.